Ich spreche mit Julia über die Pop-Up Ocean Gallery. Meine erste Frage wäre gewesen, was man zu sehen bekommt. Jetzt habe ich von dir schon die Führung bekommen, also sehr spannende Motive, sehr ungewöhnliche, schöne Motive. Also ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen, schon mal vorab. Wo hast du denn die Bilder überall aufgenommen?
Also erstmal vielen Dank, Bernhard, für die Einladung zum Interview und sehr schön, dass du die Ocean Gallery weiterempfehlen willst. Ja, aufgenommen habe ich die Bilder an ganz unterschiedlichen Orten. Die meisten Arbeiten aus den letzten Jahren sind jetzt in Norwegen, Island, Frankreich, aber auch Portugal entstanden. Ein paar ältere Aufnahmen sind auch noch aus Indonesien. Genau, so das waren so die Orte, wo man jetzt hier in der Galerie die Aufnahmen sehen kann.
Also du tourst sozusagen um die ganze Welt für gute Fotos.
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich in den letzten Jahren hauptsächlich nur noch in Europa unterwegs war und die Fotos meist dann entstehen, wenn ich für bestimmte Expeditionen mit MeeresforscherInnen zum Beispiel auch unterwegs bin und dann eben auch solche Bilder nebenbei noch schieße, neben dem, dass ich auch die Arbeit der Meeresforscher zum Beispiel auf den Schiffen dann dokumentiere.
Es geht ja letzten Endes auch um den Meeresschutz oder um die Gefährdung der Meere. Wie hast du die Gefährdung der Meere erlebt oder was ist aus deiner Sicht der Hauptfaktor, dass die Meere gefährdet sind?
Also ich glaube, einen Hauptfaktor kann ich gar nicht unbedingt nennen. Und es gibt für mich, gab es jetzt auch nicht wirklich so ein Schlüsselereignis, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt für mich ganz klar, dass die Meere so gefährdet sind, dass ich da jetzt was gegen tun muss. Ich glaube, ich könnte das eher so beschreiben, es ist wie so eine Art Puzzle oder vielleicht auch besser so ein Mosaikbild mit den ganzen Reisen und aber auch den ganzen Gesprächen und Erlebnissen, jetzt mit Meeresschutzorganisationen zum Beispiel, ist über die Jahre ein immer deutlicheres Bild entstanden, wie gefährdet unsere Meere eigentlich sind. Also da fängt es an, ich kann ja mal so ein paar Beispiele nennen. Eine ganz deutliche Gefahr ist ja zum Beispiel auch sehr groß in den Medien, die Plastikverschmutzung. Das ist, glaube ich, sehr sichtbar für alle auch. Und auch das war für mich relativ schnell sichtbar. Wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich als Kind am Strand unterwegs war, da habe ich Muscheln gesammelt und bestimmt kein Plastik. Und heute gibt es eigentlich keinen Spaziergang mehr, den ich unternehme am Strand, ohne mit einer Handvoll Plastik oder oft auch einer Tüte zurückzukommen. Das hat sich bestimmt verändert. Da gab es auch so Momente, wo ich auch gesehen habe, wirklich in den entlegensten Orten in Island, wo eigentlich kaum Touristen irgendwie zu finden sind, weiß ich noch, da bin ich dann an so einem sehr, sehr einsamen Küstenabschnitt langgelaufen und habe überall so weiße Kügelchen gefunden und habe so gedacht, was ist das dann? Und habe dann angefangen, das aufzusammeln. Und je weiter ich gegangen bin, desto größer wurden diese Stückchen. Und irgendwann habe ich realisiert, das ist Styropor. Bin immer weiter gegangen und die Stückchen wurden immer größer. Und irgendwann am Ende dieser Klippe habe ich einfach riesige Platten von Styropor gesehen, die einfach in diesem Küstenabschnitt zum Beispiel angespült wurden. Und man konnte sie auch nicht aufsammeln, weil die so porös waren vom Salzwasser und von der Sonne. Und also solche Bilder, die man dann so selbst auch erfährt, zeigen einfach ganz klar, was für eine Gefahr da einfach auch für das Ökosystem da ist. Das ist Plastikverschmutzung, aber es ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Aspekt, ja. Genau. Und vielleicht eine andere Gefahr, die ich jetzt auch erst vor kurzem wieder so richtig vor Augen geführt bekommen habe, Überfischung. Also wirklich das Thema, dass eigentlich viel zu viel Fisch gefangen wird, als der tatsächlich nachwachsen kann. Und als ich das erste Mal so ein Grundschleppnetz gesehen habe bei einer Expedition mit Forschern im Mittelmeer und gesehen habe, wie riesig so ein Netz ist, also wirklich, es kann ja zum Teil Kilometer lang sein und das muss man sich ja dann vorstellen, wie so ein riesiger Kescher, der eigentlich hinter dem Boot hinterhergezogen wird oder diesem Fischerboot und dann einfach alles auf dem Meeresboden einsammelt, was dort lebt, was dort wächst. Es wird einfach dieser komplette Meeresboden zerstört und alles eingesammelt und damit auch extrem viel Beifang und einfach so viel zerstört. Und als ich das erste Mal gesehen habe, wurde mir erstmal klar, was das eigentlich bedeutet. Und vor ein paar Tagen war ich noch in der Bretagne in Frankreich und habe es da auch nochmal erlebt. Ich war gerade im Wasser fotografieren, super schöne Stimmung. Sonnenuntergang, ich habe Wasseraufnahmen gemacht, dachte, ich habe gerade den perfekten Moment eingefangen und bin rausgekommen und habe nochmal zurückgeschaut und habe dann gesehen, wie immer mehr Schiffe am Horizont aufgetaucht sind. und habe dann schon gesehen, man kann das relativ gut auch identifizieren, dass es eben solche Grundschleppnetzfischerboote waren. Wirklich riesig, das sind ja zum Teil auch schon fast wie Fabriken, die dann auch an Bord den ganzen Fisch auch direkt bearbeiten. Und in dieser kleinen Bucht in der Bretagne in Frankreich, an diesem einen Abend, habe ich 16 Boote gezählt. Und wenn man jetzt sich überlegt, das sind 16 von diesen Schiffen, die auf einem engen Raum kilometerweise ihre Riesennetze da ausfahren und alles zerstören, was da unten drunter ist, so ein Ausmaß, da wird einem das einfach nochmal richtig klar. Und das sind jetzt nur zwei Gefahren, die ich beschrieben habe, aber wie gesagt, um nochmal zu dem Bild zurückzukommen, es sind einfach so viele Gefahren, die ich jetzt auch über die Jahre immer mehr gelernt habe und auch immer noch viel mehr über diese Themen lerne, einfach zeigen, wie groß diese Bedrohung für das Ökosystem eigentlich ist und dass es auch so ein komplexes Thema ist und die einzelnen Aspekte miteinander verknüpft sind, zusammenhängen, sich gegenseitig auch erschweren. Und es ist einfach ein extrem schwieriges Thema.
Ja, die Schleppnetze, die sind ja auch beschwert, damit die auf dem Grund bleiben und da wird also der Boden richtig umgepflügt. Das heißt, da wird ja auch sozusagen Staub aufgewirbelt. Anschließend kann man wahrscheinlich stundenlang gar keine Fotos machen mehr.
Genau, also wenn man, glaube ich, dort vor Ort auch unter Wasser fotografieren würde, könnte man zum einen keine Fotos mehr machen und das Schlimme ist ja auch, es wird nicht nur Staub aufgewirbelt, sondern auch CO2 freigesetzt, weil in den Meeresböden wird ja auch sehr viel CO2 gespeichert. Und das ist ja wirklich was in einer Klimakrise, was wir uns eigentlich gar nicht leisten können, jetzt auch nochmal zusätzliches, schon gespeichertes CO2 freizusetzen. Und das ist also nochmal ein zusätzliches Problem.
Ja, die Ocean Gallery hat ja zum Zweck, die Meere zu schützen. Wie funktioniert das jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wie kann man durch Kunst Meere schützen? Die Ocean Gallery hat ja den Anspruch, Menschen durch Kunst für das Thema Meeresschutz zu sensibilisieren und ja eigentlich auch schon zu begeistern. Also der eine Aspekt ist wirklich, über die Kunst Menschen mit dem Thema in Verbindung zu bringen. Und ich glaube, da bietet die Kunst eine ganz wundervolle Möglichkeit, so ein, ich habe es ja gerade erwähnt, komplexes, schon eigentlich Krisenthema, was so vielfältig ist, für Menschen zugänglich zu machen und vielleicht auch durch so eine Ausstellung eben einen Dialog zu schaffen und Menschen dafür zu begeistern, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und das ist ja eben der eine Aspekt, den die Ocean Gallery erreichen möchte, aber der andere ist natürlich auch ganz klar zu sagen, ich möchte auch wirklich einen konkreten finanziellen Mehrwert für den Meeresschutz generieren und durch den Verkauf der Werke. Da wird 50% vom Gewinn an Meeresschutzorganisationen gespendet und es sind 3 Meeresschutzorganisationen, mit denen ich auch schon länger zusammenarbeite und so kann eben auch konkret nochmal durch finanzielle Spenden dem Meeresschutz beigetragen werden.
Könntest du mir 1-2 Beispiele nennen von Projekten, die diese Organisationen durchführen?
Also ich kann ja mal kurz die 3 Organisationen nennen. Die erste Organisation ist ProOcean, das ist ein Verein, der sitzt tatsächlich auch hier in Reutlingen. Also gar nicht weit von uns. Und die setzen sich zum Beispiel dafür ein, dass Plastik an Stränden auf den Philippinen gesammelt wird. Also die sammeln da wirklich Tonnen von Plastik mit Menschen vor Ort, schaffen damit auch Arbeitsplätze und sensibilisieren für das Thema. Dann der Verein, der Salzwasserverein aus Hamburg. Die unterstützen weltweit Projekte für den Schutz von marinen Ökosystemen. Zum Beispiel so ein Seegraswiesenprojekt. Aber die setzen sich auch ganz stark dafür ein, dass über Bildung, also Ozeanbildung, wirklich Menschen für das Thema sensibilisiert werden. Gemeinsam mit denen mache ich jetzt im August zum Beispiel ein Ozeanerlebniscamp für Kinder, sodass Kinder im frühen Alter schon mit dem Ökosystem mehr in Verbindung gebracht werden und wirklich auch schätzen lernen, was das alles leisten kann. Und die 3. Organisation ist das Alnitak Research Institute. Das ist eine spanische Organisation. Mit denen bin ich, wie gesagt, auch öfters auf Exkursion. Und die sammeln letztendlich Daten im Mittelmeer und sorgen mit ihren Daten dafür, dass Meeresschutzgebiete zum einen ins Leben gerufen werden können dort. Also wenn klar ist, okay, wo schwimmen die meisten Delfine, Wale, Schildkröten, wo muss man vielleicht eine Meeresschutzzone einrichten. Und zum anderen natürlich sorgen sie auch dafür, dass sie die offene See dort eben auch überwachen, sage ich mal, dafür, dass bestehende Meeresschutzgebiete auch wirklich kontrolliert werden. Weil ich denke, du weißt selbst,
genau.
Meeresschutzgebiet ist das eine auf dem Papier, aber wenn eben nicht kontrolliert wird, dass die Auflagen eingehalten werden und keine Daten dafür vorliegen, dann bringt es recht wenig. Und ich fand es tatsächlich schockierend zu erfahren, wie wenig das tatsächlich kontrolliert wird und unsere vermeintlichen 8% der Meere, die geschützt sind, aktuell eigentlich, wenn man es ganz realistisch betrachtet, noch weitaus niedriger sind.
Mhm. Wir sind ja hier in Stuttgart circa 700 Kilometer von der Küste weg, egal in welche Himmelsrichtung man fährt. Diese Ocean Gallery ist doch eine Art Wanderausstellung auch in Hamburg zu sehen. Wo zieht die Ausstellung mehr Besucher an, in Stuttgart oder in Hamburg?
Ja, also in Hamburg habe ich das gemeinsam mit dem Verein Salzwasser gemacht. Da, das ist eine gute Frage, also da war es jetzt unter einem anderen Label, da hieß die Ausstellung Salzwasserperspektiven. Da hat es auf jeden Fall auch Menschen angezogen. Ich glaube aber dadurch, dass die Menschen das Meer noch näher bei sich haben, hat es vielleicht dort nicht so eine Resonanz erhalten wie hier in Stuttgart. Gleichzeitig habe ich in Stuttgart ganz oft zu hören bekommen, Meeresschutz, was hat das denn hier mit uns in Stuttgart zu tun? Das Meer ist so weit weg. Was soll so eine Ausstellung hier, was hat das mit mir zu tun? Das habe ich jetzt so in Hamburg eigentlich nicht gehört, aber ich glaube, meine Antwort darauf ist eigentlich auch immer, naja, alles, weil das Meer brauchen wir zum Leben. Keiner von uns könnte hier auf diesem Planeten leben, wenn es unsere Meere nicht gäbe. Also um mal noch da auch ein paar Beispiele zu nennen, es ist ja so, dass jeder zweite Atemzug verdanken wir eigentlich den Ozean.
Ja, das wollte ich eigentlich fragen. Auf deiner Webseite steht, dass die Meere für mehr als die Hälfte des Sauerstoffs sorgen, den wir einatmen. Aber Wasser an sich produziert noch keinen Sauerstoff. Wie ist das zu erklären?
Ja, Wasser an sich produziert keinen Sauerstoff und man muss auch tatsächlich zugeben, dass es nicht das Meer selbst ist, sondern das Phytoplankton, was im Meer lebt. Also Plankton, Algen, die produzieren über Photosynthese Sauerstoff und das ist tatsächlich, also ich wusste das vorher auch nicht, aber wirklich für 50% des Sauerstoffs, den wir einatmen, verantwortlich. Und dann gibt es natürlich noch weitere Ökosysteme wie die Seegraswiesen, die auch sehr viel Sauerstoff produzieren, aber wirklich nur das Phytoplankton alleine produziert durch Photosynthese eben diesen 50% Sauerstoff. Also es ist wirklich beeindruckend.
Gut, dann habe ich auch noch was dazugelernt heute.
Freut mich.
Was war bei dir eigentlich zuerst da, oder was hast du zuerst gemacht? Fotografieren oder warst du schon immer Meeresschützerin oder bist du Meeresforscherin?
Ja, also ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich bis ich, glaube ich, zu Anfang 20 war, gar nicht wirklich oft am Meer unterwegs war. Also meine Eltern waren nicht wirklich viel im Urlaub und wenn, dann eigentlich so in den Allgäuer Bergen, sage ich mal. Und ich hatte gar nicht so den Bezug zum Meer in den ersten Jahren meines Lebens. Und nach dem Studium bin ich für ein Jahr nach Australien reisen und arbeiten gegangen und habe dann tatsächlich die Liebe zum Surfen entdeckt und durch den Sport dann auch die Liebe zum Meer. Und der Grund, warum ich angefangen habe zu fotografieren, war eigentlich tatsächlich ein total egoistischer. Ich wollte das Meer fotografieren, weil ich dieses Gefühl, was ich dort hatte, was ich dann erlebt habe, erst beim Surfen und dann aber auch einfach nur im Ozean zu sein, so ein Gefühl, dass man sich einfach total angekommen fühlt, irgendwie aufgehoben, es ist eine Inspirationsquelle, es ist auch eine Energiequelle, ich ziehe da so viel raus und dieses Gefühl, was ich da im Ozean hatte, das wollte ich mit nach Hause nehmen, weil ich wusste ja, irgendwann werde ich nicht mehr am Meer leben, gehe wahrscheinlich wieder zurück nach Stuttgart und ich möchte dieses Gefühl mitnehmen und da war Fotografie mein Werkzeug dafür und habe dann auch tatsächlich entschieden, dass ich einen Beruf als Fotografin ausüben möchte in der Zukunft. Ja, dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte dieses Gefühl, was ich durch diese Bilder konserviere, mit anderen Menschen teilen und habe dann eben angefangen zu überlegen, okay, wie kann ich Ausstellungen organisieren, um diese Bilder zu teilen und das Meer letztendlich zu Menschen in der Stadt zu bringen. Und jetzt über die letzten Jahre aber hat sich halt gezeigt, dass dieser positive Bezug, für mich war das Meer ja immer so ein Sehnsuchtsort, da ist alles in Ordnung, da bin ich in absoluter Harmonie mit der Natur, dass das einfach nicht stimmt, weil da ist gar nichts in Ordnung. Und vielleicht erlebe ich da eine absolute Harmonie mit der Natur, aber wir Menschen, wir leben in keiner Harmonie mit der Natur, wir zerstören sie, wo es nur geht. Und das zu realisieren hat dann einfach gezeigt, dass nur ich sag mal, das Meer zu den Menschen in die Stadt zu bringen, nicht reicht, sondern eben auch über Meeresschutz aufgeklärt werden muss. Und so ist eigentlich letztendlich dann auch die Idee der Ocean Gallery entstanden. Aber ich bin jetzt weder Meeresbiologin, Meeresforscherin, ich würde eher sagen, ich bin Meeresenthusiastin, also sehr enthusiastisch und möchte andere Menschen mit meiner Begeisterung fürs Meer anstecken, inspirieren.
Und wie hältst du es mit dem Fischessen? Weil es gibt ja nicht mehr so viele Fische, deren Bestände nicht überfischt sind.
Ja, absolut richtig. Also ich persönlich esse schon seit 5 Jahren keinen Fisch mehr, habe aber auch davor schon ganz, ganz viele Jahre kein Fleisch mehr gegessen. Also wenn ich jetzt jemand raten müsste, was er tun soll, ich kann nicht empfehlen, noch Fisch zu essen, weil aus meiner Sicht ist es so, dass jeder Fisch, der in diesem Ökosystem, in den Meeren bleibt und nicht gefangen wird, dazu beitragen kann, dass das Ökosystem sich erholen kann. Weil das Schöne ist ja auch, die gute Nachricht muss man ja auch sagen, wenn man in diese Schutzgebiete schaut, wenn man also die Meere mal ganz für sich, ganz sich überlassen lässt und da nichts rausnimmt oder irgendwelche Abfälle da rein gibt, dann kann so ein Ökosystem sich auch unglaublich schnell wieder erholen und auch Fischbestände können wieder wachsen. Und ich glaube halt, wenn wir aufhören, Fisch zu essen, dann kann das sich auch schnell wieder erholen. Und ich glaube, wir müssen halt auch einen Unterschied machen. Wir Menschen, die hier im globalen Norden leben, wir sind ja nicht auf Fisch als Proteinquelle angewiesen.
Ja.
Wir brauchen es nicht zum Überleben. Menschen im globalen Süden schon. Und ich glaube, wir müssen uns auch einfach mal vor Augen führen, dass auf was zu verzichten gar nichts Negatives ist. Es ist immer, ich höre dann immer, ja, aber ich kann jetzt nicht aufhören, Fisch zu essen. Ich möchte nicht darauf verzichten. Ich glaube eher, es ist ja auch ein Luxusgut, was wir eigentlich haben, dass wir uns erlauben können, wir können darauf verzichten, weil wir unsere Meere für zukünftige Generationen schützen wollen und weil wir unseren Beitrag leisten wollen. Und das kann ich jeden Tag leisten, wenn ich keinen Fisch aufs Teller packe. Also das ist natürlich jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ein bisschen nachgelesen, es gibt auch so Fischratgeber, wo man dann nachlesen kann, welche Art kann man jetzt zum Beispiel noch am ehesten unbedenklich essen. Da muss man halt auch sagen, sagen ja dann viele Menschen auch Aquakulturen, wäre vielleicht die Lösung. Es ist auch verrückt, wenn man da mal die Zusammenhänge versteht. Also dann ist ja so, der meiste Fisch, den wir hier in Europa essen, der wird importiert von den Ländern, die eigentlich darauf angewiesen sind, dass sie davon leben können. Und wenn ich dann sage, okay, dann nehme ich einfach einen Fisch aus einer Aquakultur aus Europa, ist dann alles in Ordnung? Nein, ist es nicht, weil der Fisch aus der Aquakultur muss ja auch was essen. Und der ist dann wiederum Fischmehl. Und dieses Fischmehl wird dann aber wiederum produziert aus dem Fisch, der wieder im globalen Süden gefangen wird. Also es ist so komplex, dass man eigentlich sagen kann, eigentlich sollte man es nicht tun. Und ja, ich höre immer wieder, dass man so eine Forelle zum Beispiel aus so einer nachhaltigen Süßwasserzucht könnte man essen. Oder einen Karpfen, weil die wohl Pflanzenfresser sind. Also, oder eben einfach Fisch als das ansehen, was es letztendlich ist. Und zwar eine sehr, sehr seltene Delikatesse und sollte halt nicht jede Woche als Fischstäbchen aufs Teller wandern.
Gut, dann danke Julia für das Gespräch und ich wünsche dir viel Erfolg für die Galerie und die Projekte, die damit zusammenhängen.
Vielen Dank, Bernhard.